Na gut. Schauen wir mal. Willst du noch was ansagen? Ach so, okay. Ich wollte vorweg auf die neue Ausgabe des Gegenstandpunkts hinweisen. Erscheint diese Woche ein Artikel zu den Menschenrechten drin, der sich vielleicht zu lesen lohnt, und außerdem auch noch eine Fortsetzung der Berichte über die Euro-Krise, die ja immer noch nicht zu Ende ist. Und in diesem Heft ist ein spezieller Artikel über Italien und die politischen und ökonomischen Vorgänge dort. Mein Thema heute ist die deutsche sogenannte Energiewende. Und das Thema habe ich mir vorgenommen aufgrund der Tatsache, dass es ja eine allgemeine Unzufriedenheit gibt im Lande mit dem Stand dieses politischen Projekts, wobei der gute Ruf dieses Projekts darunter eigentlich gar nicht leidet, sondern nur Umsetzungsfehler, Mängel beklagt werden, steigende Strompreise, die hauptsächlich die Verbraucher treffen. Aber das Projekt selber genießt hohes Ansehen weiterhin, und ein bisschen was gegen dieses hohe Ansehen, ein paar Argumente dagegen vorzutragen und mal versuchen zu erläutern, worum es bei diesem Projekt eigentlich überhaupt geht und wie in diesem Projekt die Zielsetzung, unter der sie hauptsächlich verkauft wird, nämlich Umweltschutz, Ressourcenschonung und so fort, wie diese guten menschenfreundlichen Ziele da eigentlich in diesem Projekt vorkommen. Es ist ja überhaupt gar kein Geheimnis, worum es bei dieser Energiewende gehen soll. Weg vom Öl heißt der Slogan, und außerdem in Deutschland speziell auch noch weg vom Atom und an die Stelle dieser bisher hauptsächlich verwendeten Energiequellen sollen hauptsächlich Windenergie und Sonnenenergie treten. Und für die Unabweisbarkeit dieses Projekts werden einem im Wesentlichen zwei Argumentationslinien angeboten, die, wenn man sie sich mal jeweils für sich betrachtet, eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Die eine Argumentationslinie argumentiert mit menschenfreundlichen Zielsetzungen wie Ressourcenschonung, Umweltschutz, Klima, Erwärmungsbekämpfung. Und unter diesen Titeln gelten dann Wind- und Sonnenenergie als gute Energiequellen und Öl, Gas, Kohle als schlechte, schmutzige. Und die Energiequellen Erde und Sonne haben auch noch den Titel erneuerbar bekommen. Darunter soll man sich vorstellen, davon ist immer genug da, die kann man nicht aufbrauchen, das ist schon einmal ganz prima. Warum und wofür das eigentlich prima ist, erfährt man eigentlich nicht so recht. Für die Bebilderung dieses Lobs reicht eigentlich die Vorstellung, dass der Globus irgendwie endlich ist und die Sonne immer scheint und der Wind immer bläst. Und die steigenden Preise und Unannehmlichkeiten, die da manch einer wegen dieser Umstellung einzustecken hat, die werden als die eben nebensächlichen Nebenwirkungen eines eigentlich guten Programms einem angeboten. Und so kann man eigentlich sagen, dass diese Auffassung Wind und Sonne gut, Öl, Kohle, Gas böse, dass das eigentlich sowas wie eine durchgesetzte Nationalideologie ist, hauptsächlich in Deutschland. Und dieser Nationalideologie tut es überhaupt gar keinen Abbruch, erstaunlicherweise, dass zugleich in der Debatte um diese Energiequellen eine zweite Argumentationslinie unterwegs ist, bei der es um sehr viel profanere und materiellere Dinge geht. Da erfährt man zum Beispiel, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft steht und fällt damit, dass die Energiewende gelingt. Und dass Wettbewerbsfähigkeit ist, weiß im Grunde ja auch jeder, die Fähigkeit gerade deutscher Unternehmen, sich fortschreitend und dauerhaft an der Zahlungsfähigkeit der ganzen Welt zu bedienen, Deutschlands Rolle in der Weltwirtschaft als Exportnation, als Exportweltmeister zu sichern und auszubauen. Gleichzeitig erfährt man, geht es darum, die Importabhängigkeit Deutschlands in Energiefragen zu verringern. Auch dafür sollen Wind- und Sonnenenergie gut sein. An dieser Front, wo es sonst ja immer in der globalisierten Welt um freie Märkte gehen soll, kommt es offenbar schwer darauf an, dass die Nation in Energiefragen möglichst viel selbst vermag und möglichst wenig abhängig ist von fremden Quellen. Und wenn man fragt, was an dieser Abhängigkeit eigentlich schlimm ist, erfährt man, dass das gar nicht einfach eine Frage von Märkten und Preisen ist, sondern eine Frage der Geostrategie, von Machtverhältnissen zwischen Staaten, von instabilen Regionen oder aber auch von Konkurrenten wie den Russen, die dann an ihre Lieferungen Bedingungen knüpfen, an die unsere Politik nicht gebunden sein will. Da ist offenbar die Problemlage ein bisschen anders beschaffen, als sie im ersten Blick zu sein scheint. Es geht um den verlässlichen Zugang der Nation zu ihren Energiequellen. Und das Ihre bezieht sich überhaupt nicht nur auf die Energiequellen, die halt im Lande verfügbar sind, sondern im Prinzip auf alle in der ganzen Welt. Und das ist keine rein ökonomische Frage, sondern eine der politischen und militärischen Macht, die ein Staat aufzubieten hat, um Energiesicherheit sicherzustellen. Und da kommt das dritte Argument um die Ecke, dass nämlich die Konkurrenz auf den Energiemärkten sich verschärft habe. Nicht nur die zu den USA, sondern auch die zu den sogenannten aufstrebenden Schwellenländern wie China und Brasilien. Die machen uns, so hört man, unsere Rohstoffquellen streitig, treiben die Preise in die Höhe, machen mit der falschen Sorte Staat wie dem Sudan Geschäfte und so weiter. Diese Argumentationsketten kann man lesen in der Zeitung und die werden gar nicht groß begründet. Es wird einfach selbstverständlich unterstellt, dass der verlässliche Zugriff auf Energiequellen weltweit gegen andere Staaten und in Konkurrenz zu ihnen eine nationale Zielsetzung höchster Güte ist, ein politisches, ein strategisches Programm, in der Deutschland obsiegen muss und dafür, dass das gelingt, sind die erneuerbaren Energien nützlich und wichtig. Und da in dieser Debatte ist man plötzlich ganz weit weg von Umwelt- und Naturschutz und mitten im Feld der Konkurrenz der Nationen um Sicherung ihrer Rohstoffquellen. Und da stellt sich dann schon die Frage, was denn nun? Geht es um Umwelt, Ressourcenschonung oder geht es um ganz handfeste materielle Interessen von Staat und Kapital? Und wenn es um die geht, welche Rolle spielen denn Wind- und Sonnenenergie bei diesen Interessen und für diese Interessen? Und das ist die Frage, der ich heute Abend nachgehen will. Was hat eigentlich das eine, nämlich die politisch ins Werk gesetzte Umsteuerung auf alternative Energien, mit dem anderen, der Sicherung der nationalen Energieversorgung gegen andere Konkurrenten zu tun? Um diese Frage zu beantworten, da ein paar klärende Überlegungen auszubreiten, will ich vier Punkte behandeln. Im ersten will ich kurz umreißen, worum es eigentlich in dieser neuartigen Konkurrenz der Staaten um Energie geht, wie sich diese Konkurrenz verändert hat in den letzten 10 Jahren und wo eigentlich die Attraktivität von Wind- und Sonnenenergie in dieser Konkurrenz eigentlich tatsächlich ist. Im zweiten Punkt will ich die Frage erläutern, welches Programm speziell Deutschland in dieser Konkurrenz verfolgt. Also ein paar Überlegungen ausbreiten zu der Frage, warum Deutschland sich jetzt ganz speziell auf diese Linie festgelegt hat, die ja keineswegs von anderen Staaten, auch nicht in der EU, geteilt wird. Im dritten Punkt will ich ein bisschen auf die politische Umsetzung dieses Programms gehen. Also wie findet diese Energiewende eigentlich praktisch statt? Welche Instrumente setzt der Staat da ein? Wie kommen da die Berechnungen der Unternehmen, die Angewiesenheit der Verbraucher auf Energie eigentlich in dieser Umsetzung vor? Und im vierten Punkt will ich kurz abschließend sowas wie eine kleine Bilanz dieser Konkurrenz ziehen, was eigentlich der Stand der weltwirtschaftlichen Auseinandersetzung in der Frage der Energiekonkurrenz eigentlich ist. Wenn man sich fragt, was eigentlich die großen Industrienationen, die ja alle auf ihre Weise sowas wie eine Energiewende machen. Die USA machen das, auch China arbeitet daran, ein wichtiger Standort für Wind- und Sonnenenergie zu sein. Was haben die eigentlich gegen das Öl? Dann muss man sagen, sie wollen weg von einer Energieversorgung, wo der Zugriff, die verlässliche und dauerhafte Versorgung der nationalen Industrie, des nationalen Standorts mit Energie von einem brennbaren Bodenschatz abhängt, der irgendwo in der Welt im Boden liegt. Und sie wollen hin zu einer Energieversorgung, die sie wirklich ganz souverän und selbst in der Hand haben. Und dieses souverän und selbst in der Hand haben, wollen sie sich sichern mit überlegener Technologie der Energieförderung und der Energieproduktion. In eigener Regie entwickelte, fortschrittliche, angewandte, moderne Technologie soll das wesentliche Moment in der nationalen Energieversorgung sein. Und damit soll sichergestellt sein, dass die nationale Energieversorgung möglichst nur noch davon abhängt, welche Kapitalgrößen ein Land so bei sich mobilisieren kann, wie viel Kredit, wie viel Bankkapital in diese Sphäre hineinfließt und daran verdient. Und damit, mit diesem Übergang, der so vor 10, 15 Jahren begonnen hat, ist tatsächlich ein neuer Gegenstand der Staatenkonkurrenz um Energie in der Welt. Da geht es genau darum, das kann man auch an Beispielen immer wieder neu in der Zeitung lesen, wer, China, die USA, Deutschland, Frankreich, hat am schnellsten, am besten, am billigsten die Förder- und Produktionsmethoden parat, die alle haben wollen und alle haben müssen, um ihre nationale Energieversorgung entsprechend umzustellen. In diesem Zusammenhang, das ist meine Behauptung, das möchte ich an der Durchführung des deutschen Programms erläutern, in diesem Zusammenhang und für diesen Zweck verlegen sich alle mächtigen Wirtschaftsnationen in größerem oder geringerem Maße neben anderen Energiequellen auf Wind- und Sonnenenergie. Das ist der wirkliche, nämlich kapitalistische Nutzen, den sie in diesen Energiequellen entdecken. Die sind frei zugänglich und frei heißt eben unter eigener Kontrolle auf dem eigenen Hoheitsgebiet verfügbar, ohne Abhängigkeit von irgendeiner anderen Macht. Und diese Verfügbarkeit, die hängt rein von der Fähigkeit der technischen Verwendung, der technischen Umsetzung der Naturkraft in eine rentable Methode der Energieproduktion und Verteilung. Und damit ist zugleich, und das ist die zweite Abteilung der Konkurrenz, die da neu entbrannt ist, eine neue Sphäre Weltmarkt eröffnet. Wie der geht, übrigens konnte man jetzt kürzlich studieren, als die EU Importzölle auf chinesische Solarpanels beschlossen hat. Das ist da offenbar die Konkurrenz. Ja, wenn alle die Umstellung auf Sonnenenergie machen, für wen ist das ein Markt? Für welche Unternehmen ist das ein Geschäftsfeld? Und dass es ein riesiger Markt ist, ein Zukunftsmarkt, steht sowieso schon fest. Und dann geht es darum, wessen Kapitale den größten Anteil von dem besetzen. Und das ist nicht einfach ein ökonomisches Projekt, sondern liegt im Interesse der Nationen, eben dann auch im Zweifelsfalle so, wie die EU das jetzt macht, dass sie sagt, die chinesische Solarindustrie soll nicht am deutschen Markt verdienen, sondern wenn, möglichst umgekehrt. Und damit sind die Nationen bei einem dritten Punkt ihrer Konkurrenz. Es gibt die Anstrengung, die Energiepolitik anderer Mächte zu beeinflussen, damit sie eine Energiewende machen, mit der sie einen Markt für die eigenen Unternehmen darstellen. Sehr einfach ausgedrückt, wenn die prospektiven Käufer deutscher Technologie auf Windenergie umsteuern, dann sind sie ein Absatzmarkt für Siemens. Und deswegen gehört zur Energiewende ganz selbstverständlich internationale Energiepolitik dazu, also eine Politik der Einflussnahme auf die Programme und Projekte anderer Nationen in Sachen Umstellung der Energieförderung. Das ist das Zweck-Mittel-Verhältnis, zwischen dem Programm, die eigene Nation mit verlässlich, rentabel, konkurrenzfähig mit Energie auszustatten und Energietechnologie zu vermarkten. In diesem Konkurrenzkampf haben die Technologien zum Herstellen von Energie aus Wind und Sonne eine neue Rolle gewonnen. Und darum geht jetzt die Auseinandersetzung zwischen den Nationen in der Frage der Energieversorgung. Ich will damit sagen, die Rede von den erneuerbaren Energien ist nicht einfach eine beschönigende Redeweise zu dieser Konkurrenz. Die tun nicht einfach so, als ob, sondern sie haben tatsächlich ein Interesse an der Nutzung dieser Energiearten. Und wie dieses Interesse beschaffen ist und wie das praktisch umgesetzt wird, das möchte ich am Beispiel Deutschlands im dritten Punkt nochmal ein bisschen ausführlicher erläutern. Vorweg aber nochmal zurück auf die Frage, was das ganze Projekt eigentlich jetzt mit Umweltschutz, sauberer Energie, Senkung von CO2-Emissionen zu tun hat. Weil das ist ja unübersehbar. Dieses Ziel wird ja weiterhin nicht nur im Munde geführt, sondern auch ein Stück weit von den Staaten praktisch verfolgt. Die offizielle Lesart, die man auf der Website der entsprechenden Bundesministerien lesen kann, die geht so. Mit dem Ziel der Senkung der Emissionen bekommt die nationale Energiepolitik einfach ein weiteres Ziel. Es geht selbstverständlich um Wettbewerbsfähigkeit, es geht um verlässliche Energieversorgung, aber nun geht es auch noch dabei gleichzeitig um CO2-Reduktion. So soll man sich das vorstellen, es kommt einfach noch ein Ziel hinzu, das zu den anderen Zielen problemlos dazu passt oder sogar ein Mittel für die sei. Gegen diese etwas schlichte Vorstellung der Addition eines neuen Ziels spricht aber eigentlich folgende Überlegung. CO2-Reduktion ist ja nichts, im Unterschied übrigens zur Energieproduktion, die durchaus ein sehr lukratives Geschäftsfeld von Unternehmen ist und ja auch sein soll. CO2-Reduktion ist eine staatliche Vorgabe an die Energieproduktion, die die Staaten ihrer Wirtschaft, ihren Unternehmen aufherrschen müssen. Vom Standpunkt der kapitalistischen Produzenten von Energie, denen es dabei um Rentabilität und Rendite geht, handelt es sich bei dieser Aufherrschung um zusätzliche Kosten. Und das ist den Staaten auch bekannt und das finden sie ganz normal und selbstverständlich. Dass in der kapitalistischen Produktionsweise die Produzenten, diejenigen, die tatsächlich Energie fördern und verwenden und verkaufen und verbrauchen, die Natur, das Klima, den Boden, das Wasser als kostenlose Müllhalde für allen Dreck benutzen, den sie dabei produzieren. Das ist sozusagen die selbstverständliche Voraussetzung, unter der der Staat eingreift und sagt, in dieser Verwendung der Naturgrundlage der Produktion muss ich Schranken einziehen. Und diese Schranken haben auch ein ganz eindeutiges und unzweifelhaftes Maß, nämlich das Maß darin, dass nicht etwa die Produktionsweise zu stören, sondern ihren möglichst reibungslosen Fortgang zu ermöglichen. Das ist selbstverständlich ein Widerspruch. Und was sich ein Staat da leisten will, wie viel Umweltschutz die Wirtschaft verträgt, das ist ja dann auch eine sehr unterschiedliche Größe, je nachdem, wie ein Staat so in der kapitalistischen Konkurrenz der Nationen dasteht. Dass das oberste Ziel des Wirtschaftens die Vermehrung von Geldvermögen ist, dass der Grund dafür ist, dass die Natur und die Elemente wie Klima ruiniert werden, das ist der praktische und unumstößliche Ausgangspunkt für sämtliche Überlegungen zur CO2-Reduktion. Und diese Wirkungen verhindert der Staat nicht, sondern dämmt sie genau so weit ein, dass der ganze Laden weitergehen kann. Es ist also von daher gesehen schon ein kleiner Widerspruch, wenn Staaten sagen, CO2-Reduktion machen wir zum Ziel der Energiepolitik, die erst einmal genau das Gegenteil zum Zweck hat, nämlich eben Wachstumsförderung, rentable Bereitstellung für Energie, für Kapitalwachstum. Und es ist zweitens auch ein Widerspruch, wenn die Staaten dann auch allen Ernstes behaupten, sie hätten sich da ein gemeinsames Ziel ausgeguckt, weil das ist ja offensichtlich, dass in dieser Frage der Vermehrung von Geldreichtum die Staaten keineswegs kooperieren, sondern eben miteinander in Konkurrenz und Gegensatz stehen. So viel ist aber zumindest an der Stelle klar. Was auch immer an CO2-Reduktion rauskommen mag, das hängt davon ab, dass die Energiepolitik zunächst einmal ihre eigentliche Zielsetzung, rentable Bereitstellung von Energie, einlöst und wie weit in dieses Ziel die CO2-Reduktion als zusätzliche Maßnahme passt. Und deswegen ist es auch eine Unwahrheit, dass es diese CO2-Reduktion als so etwas wie eine gemeinsame Zielsetzung der Staaten gäbe. Was es gibt, sind negative Wirkungen der Verwendung von Energien. Und was es gibt, ist der Bedarf, so weit wie möglich das Klima, die Natur, soweit man über sie selber die Hoheit hat, für diesen Zweck zu verwenden. Dummerweise ist es so, dass Emissionen an der Grenze nicht Halt machen, dass die Staaten sich wechselseitig in dem Maße, wie sie schmutzige Energien verwenden, schädigen. Und um sich wechselseitig für diese Schäden haftbar zu machen, miteinander zu verhandeln, wie viel man vom anderen sich gefallen lassen muss in dieser Frage, wie weit man ihn dazu bringen kann, da was zu reduzieren. Zu diesem Zweck setzen sie sich zusammen. Und das merkt man übrigens auch daran, dass in dem Moment, wo überhaupt über dieses Thema CO2-Reduktion die Rede ist, es um was ganz anderes geht, nämlich gar nicht um die Frage, wie kriegt man das ganz schlicht und einfach hin, sondern welche Energiepolitik man machen muss, bei der das am besten geht. Emissionssenkung geht so weit und so lange und dadurch, dass man eine rentable Energieproduktion organisiert, und insoweit es da reinpasst, sind Staaten auch durchaus bereit, dieses Ziel ein Stück weit zu verfolgen. Und deswegen ist inzwischen diese ganze CO2-Frage im Wesentlichen, wenn man so will, ein energiediplomatisches Mittel, nämlich eine Frage dessen, wie weit es einem Staat gelingt, den anderen in welchem Ausmaß ihre Methoden nationaler Energieumstellung als verbindliche Direktive aufzuherrschen, mit dem Argument, und das ist das, mit dem vor allen Dingen Deutschland in dieser Frage unterwegs ist, wir machen vorbildlich vor, wie CO2-Reduktion geht. Ihr habt euch doch auf unsere Vorgaben eingelassen und die mitbeschlossen. Also müsst ihr eure Energiewenden auch so machen, wie wir es vormachen. Und dann, und das sagen deutsche Politiker auch unverhohlen, machen da gar kein Geheimnis drauf, dann wird auch aus der Energiepolitik anderer Nationen ein Markt für deutsche Unternehmen, die entsprechendes anzubieten haben. Das ist das deutsche klimapolitische Ziel, das sie nebenbei mit der Energiewende auch noch verfolgt, beweisen, dass Deutschland mit seinem Energiemix das hinkriegt, CO2-Senkung und rentable Energieproduktion. Und diesen Beweis bemüht sich die Bundesregierung seit dem Erlass des entsprechenden Gesetzes praktisch anzutreten. Und wie das geht, will ich jetzt im Folgenden erläutern.